Und mit dieser Serie, in der wir gerade sind, Der König kommt, wollen wir auch einfach ein bisschen den Ton setzen für diese neue Phase, in der wir im neuen Jahr auch, betreten werden. Wir sind in der Adventszeit, bedeutet Ankunft, eine Wartezeit. Und wir erinnern uns daran, wie Jesus damals gekommen ist, auf diese Welt, unscheinbar als Baby in einer Krippe in Bethlehem, einer Kleinstadt. Und viele Leute haben es verpasst. Aber wir besinnen uns nicht nur nach hinten, sondern Advent bedeutet für uns Ankunft und wir wissen, dass Jesus wiederkommen wird. Es ist auch ein Besinnen nach vorne, eine freudige Erwartung. Und ihr Lieben, wenn Jesus wiederkommt, da ist die Bibel sehr, sehr deutlich. Das werden wir nicht verpassen. Damals haben es viele übersehen. Aber wenn Jesus wiederkommt, da wird es niemand übersehen. Und die Frage ist, und das ist im Endeffekt in auch dieser Zeit, in der wir leben, eigentlich die alles entscheidende Frage ist, bist du bereit? Bist du wirklich bereit? Das ist die alles entscheidende Frage. Die erste Gemeinde lebte in einer absoluten Naherwartung. Sie ging davon aus, Jesus kann jeden Moment wiederkommen. Das ist auch der Grundton, den die Bibel, Andi hat das letzte Woche gepredigt, in Offenbarung, dieses letzte Gebet, komm Herr Jesus. Das ist dieser letzte Grundton, der gespielt wird. Und wie bei so einer Stimmgabel, wenn so ein Ton erklingt, dass du ins richtige Lied einstimmst, so ist es wichtig, dass man sich... Ist es scharf? Dass man diesen letzten Ton im Ohr hat. Kennst du es, wenn du ein Lied gehört hast? Und dann geht das Lied aus und dann hörst du andere Lieder in anderen Tonlagen und dann probierst du das erste Lied wieder zu singen und bist komplett daneben. Und dann musst du wieder zurückgehen und dann musst du dir wieder so diesen... Musst du dir diesen Grundton wieder... Das war jetzt echt schlecht, tut mir leid, ja. Das hätte ich üben müssen, das war zu spontan. Du musst wieder zurückkommen, um dir diesen Grundton einzuprägen. Und ich frage mich, ob wir als Gemeinde diese Naherwartung noch haben, ob wir diesen Grundton überhaupt noch hören, dass Jesus wiederkommen wird. Dieses letzte Gebet, komm, Herr Jesus, komm. Und darauf möchte ich uns einstimmen und deswegen lese ich lieber Bibel, wie irgendwelche komischen Töne zu machen. Wenn du deine Bibel dabei hast, schlag sie mit mir auf. Matthäus Kapitel 25. Matthäus Kapitel 25. Matthäus, Neues Testament, es gibt 4 Evangelien, das erste davon ist es. Matthäus 25 und ich lese die ersten 13 Verse, das ist ein Gleichnis. Da spricht Jesus. Seid ihr bereit? Habt ihr es? Ihr könnt auch hier mitlesen, die große Bibel dabei. Dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen aber waren klug und 5 töricht. Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mitsamt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Da erwachten alle jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Aber die Klugen antworteten und sprachen, nein, es würde nicht reichen für uns und für euch. Geht doch vielmehr hin zu den Händlern und kauft für euch selbst. Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Danach kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, tu uns auf! Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wacht, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Geliebter Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort. Und wir bitten dich, dass du zu uns sprichst, dass du uns dein Wort, Heiliger Geist, wirklich aufschließt. Ich bitte um offene Herzen, um viel Gnade. Viel Gnade bei der Verkündigung jetzt, beim Zuhören und vor allem beim Anwenden. Und ich bitte dich, Jesus, dass du dieses Wort gebrauchst, um deine Gemeinde aufzuwecken. Amen. Ich finde dieses, in diesem Gleichnis ist eine unfassbare Spannung drin. Spürst du sie auch? So auf der einen Seite, es geht um eine Hochzeit. Was gibt es Fröhlicheres als eine Hochzeit? Und der Bräutigam kommt mit seinen Freunden und das ist ein Festzug begleitet von Musik und Tanz und Jubel. Und dann auf der anderen Seite, und das finde ich so erschütternd, lesen wir am Ende von dieser geschlossenen Tür. Und der Bräutigam, der da steht und der sagt, ich kenne euch nicht. Und ich lese mir das so durch und ich denke mir so, Jesus, lass sie doch rein. Ich kenne euch nicht. So was Hartes und Intolerantes und Scharfes. Und ich bin darüber erschüttert. Und es gibt diese 10 Jungfrauen und dann gibt es 10 Kluge und 5 Kluge und 5 Törichte. Also Dumme. Es gibt nichts dazwischen. Keinen neutralen Bereich. Sondern entweder klug oder dumm. Und noch erschütternder finde ich, wenn wir das lesen, müssen wir kapieren, da geht es nicht um die 5 Klugen sind die Gemeinde und die 5 Dummen sind die Welt oder so. Überhaupt nicht. Das hat nichts mit gläubigen und nichtgläubigen Menschen zu tun. Sondern diese 10 Jungfrauen sind alle eingeladen, sie sind alle bei der Braut. Sie nennen Gott alle Herr, das ist kein Atheist, von dem hier die Rede ist. Die sind alle mit dabei, sie alle sind dem Bräutigam bereits entgegengegangen. Das ist ein Bild für Jünger und 5 schaffen es aufs Fest und die anderen 5 wiegen sich in Sicherheit. Sie kommen hin und sagen, hey, lass uns rein, wir sind dabei, um zu tanzen und zu feiern. Und dann ist die Tür zu und er sagt, nein, ich kenne euch nicht. Die erleben den Schock ihres Lebens. Ich weiß nicht, wie du die Bibel liest, aber wenn ich das lese, die Woche sind viele Tränen geflossen, weil ich euch liebe. Und ich nicht möchte, dass irgendeiner von uns abgewiesen wird. Und deswegen mein Gebet für heute, öffne uns die Augen, Gott. Lass uns vielleicht auch erschüttert sein über unseren eigenen Zustand. Korrigier uns, sprich zu uns. Jesus, baue du deine Gemeinde und weck uns auf. Okay, so früh habe ich nicht damit gerechnet. Wir gehen da jetzt tiefer rein. Ein weiser Bibellehrer hat mal gesagt, Kontext ist King. Shoutout an Thilo Kirner. Literarischer Kontext, wo sind wir? Matthäus 25. Jesus steht kurz vor seinem Tod. Die letzte Woche ist angebrochen. Wenn du weißt, dass du in einer Woche stirbst, dann überlegst du dir genau, mit wem du dich umgibst und was du von dir gibst. Und Jesus, der Sohn Gottes, steht da in dieser letzten Woche und er wird von seinen Jüngern gefragt, was wird am Ende sein? Wie wird es sein, wenn du wiederkommst? Und dann antwortet er 2 Kapitel lang auf diese Frage. Es ist Teil von den sogenannten Endzeitreden von Jesus. Er redet darüber, was passieren wird, wenn er wiederkommt. Und dann benutzt er ein Gleichnis, wie er so oft macht. Und er spricht über eine Hochzeit. Es wird viel Grund zur Freude sein, wenn Jesus wiederkommt. Und um in dieses Gleichnis, um das ein bisschen auch entschlüsseln zu können, müssen wir verstehen, wie eine Hochzeit funktioniert. Und zwar keine Hochzeit 2025 in Deutschland, sondern eine Hochzeit im ersten Jahrhundert im Judentum. Weil das ist das Bild, das Jesus gebraucht. Das ist der Kontext, den allen, die diesen Text damals gehört haben, bekannt ist. Und deswegen, seid ihr bereit kurz? Jüdische Hochzeit, erstes Jahrhundert? Wir fassen es ein bisschen zusammen. Die besteht aus drei Phasen. Die erste Phase ist die Verlobung. Und da ist der Vater des Bräutigams und Vater der Braut verhandeln miteinander, machen die Hochzeit aus. Es geht um einen Brautpreis, der bezahlt werden muss. Und dann findet ein Handshake statt und das ist dann die Verlobung. Und das ist rechtlich bindend. Eine Verlobung ist nicht so wie bei uns heute. Kein Standesamt. Eine Verlobung ist nicht so, dass du so mit deiner Freundin beim Filmeabend auf der Couch sitzt und sagst, wollen wir eigentlich heiraten? Hajo, lass machen. Cheers. So. Und nächste Woche interessiert es keinen mehr, sondern das ist rechtlich bindend. Eine Verlobung damals war nur durch Scheidung aufhebbar. Es war ein rechtswirksamer Akt. Und in dieser Zeit haben Braut und Bräutigam übrigens, die Braut war zu Hause in dem Haus ihres Vaters. Sie haben übrigens auch noch nicht miteinander geschlafen. Das siehst du übrigens auch bei Maria und Josef, die miteinander verlobt waren und Maria zum Engel gesagt hat, hey, wie kann es sein, dass ich ein Kind bekomme, wenn ich von keinem Mann weiß? Sie waren verlobt, aber hatten noch nie Sex. Und dann kommt irgendwann dieser Moment, wo der Bräutigam, wenn er geht und er bereitet eine Wohnung vor. Vielleicht in seinem Elternhaus, vielleicht etwas Neues. Und er bereitet alles vor, er bereitet das Fest vor mit seinen Freunden. Und wenn das alles vorbereitet ist, dann geht er mit einem Freudenzug, mit seinen ganzen Kumpels und so ein Zug. Und dann gehen sie los, währenddessen die Braut zu Hause mit ihren Brautjungfern wartet. Das heißt, die machen so einen schönen Mädelsabend, machen sich nochmal zurecht und dann ganz plötzlich kommt der Bräutigam, es ist üblich, dass er sich auch verspätet. Die machen keine Uhrzeit aus. Irgendwann in der Nacht kommt er. Und dann kommt er und dann ist dieser Hochzeitszug da. Diese Brautjungfern machen ihre Öllämpchen an, weil sie sind ja nachts unterwegs und begleiten den Hochzeitszug. Und dann kommen sie auf der Feier an, an dem Ort, den der Bräutigam vorbereitet hat. Alles ist geschmückt, Musik spielt. Die Familien sind da. Und dann gibt es etwas sehr Interessantes, und zwar geht die Party 7 Tage. Wenn du wissen willst, wie man feiert, musst du die Bibel lesen. Von wegen ein verstaubtes Buch. Ey, wir können noch viel lernen, wie man feiert. Wir sind nach 3 Tagen Weihnachten schon platt. Ey, jede Hochzeit, 7 Tage. Und das Interessante ist, das geht damit los, das Verlöbnis wird bestätigt und dann kommt der sogenannte Vollzug der Ehe. Das bedeutet, Braut und Bräutigam nehmen sich ein Zimmer am ersten Tag der Hochzeit und sie schlafen miteinander. Das ist das Versiegeln. Braut und Bräutigam sind eins und dann wird gefeiert und die Braut wohnt beim Bräutigam. Das ist, also wenn du christliche Sexualethik verstehen möchtest und warum Gott Ehe so wichtig ist, dann musst du das kapiert haben. Die Bibel beginnt übrigens mit einer Ehe, die Gott selbst schließt zwischen Adam und Eva. Das erste Wunder von Jesus ist eine Hochzeit. Und wenn er wiederkommt, feiern wir im Himmel ein Hochzeitsmahl. Was für ein Bild für Jesus und die Gemeinde. Der Vater hat den Brautpreis bereits bezahlt. Er hat seinen Sohn gegeben, der am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Wir sind mit Jesus verlobt als Gemeinde. Wir sind ihm versprochen, ein rechtswirksamer Akt. Er setzt sogar dadurch einen drauf, dass er den Heiligen Geist gegeben hat, als Unterpfand, als Garantie dafür, dass er wiederkommen wird. Er ist im Himmel und bereitet alles vor. Und irgendwann, wie der Dieb in der Nacht, kommt der Moment, wo der Bräutigam kommt mit seinen Freunden, mit allen Engeln des Himmels und er die Braut zu sich holt. Und Braut und Bräutigam werden eins sein in Ewigkeit und wir werden 7 Tage, das bedeutet eine Ewigkeit, miteinander feiern. Wenn du möchtest, dass deine Beziehung ein prophetisches Bild für Jesus und die Gemeinde ist, wenn du möchtest, dass deine Beziehung göttlicher Ordnung entspricht, dann halte dich an diese Reihenfolge. Das ist der Grund, warum Gott Ehe segnet. Weil es eine Botschaft ist, ob du an Gott glaubst oder nicht. Okay, das war ein kleiner Exkurs, aber das war wichtig zu verstehen. Was interessant ist, die Braut wartet mit ihren Freundinnen. Und dann warten sie und diese Freundinnen, die haben einen einzigen Job. Die müssen bereitstehen mit ihrer Lampe. You got one job. Du kannst natürlich so ein bisschen Haare und Nägel noch machen, alles schön und gut. Aber dein wichtiger Job ist, sorg dafür, dass deine Lampe leuchtet. Und dann, und das waren so, vielleicht waren es Fackeln, vielleicht waren solche antikischen römischen tönernen, aus Ton bestehenden Öllampen. Und die hatten so Öl drin und, kann jemand schon mal den Feuerlöscher holen? So sahen die ungefähr aus. Und die Sache ist die, dass dieses Öl, das werdet ihr sehen, ich denke, ich werde länger predigen, als dass sie brennt. Das Öl ist irgendwann verbrannt. Das hält so je nach Größe zwischen 30 Minuten und ein paar Stunden. Das heißt, die Brautjungfern mussten, und das war jedem bekannt, mussten ein extra Gefäß dabei haben mit Öl, um nachgießen zu können. Das wusste jeder. Jeder wusste die Brenndauer von dieser Lampe. Und wenn die Lampe, ich glaube, das ist normal, dass die so stark brennt, ja. Peter, vielleicht müssen wir die danach in die schwarze Tonne werfen. Okay. Mein Netz, oder? Brede ich so bei so einem Öllämpchen scheinen. Und wenn ihre Lampe nicht geleuchtet hat, dann waren sie nicht Teil von diesem Zug. Sie mussten sich, von diesem Hochzeitszug, sie mussten sich Öl besorgen. Und wenn sie zu spät kamen, hatten sie keinen Einlass, weil Kultur der Ehre. Es war eine Schande, zu diesem Ereignis zu spät zu kommen. Es wäre eine Schande für alle Familien gewesen. Und deswegen gab es da richtig so, wie so ein Türsteher. Und die 5 Klugen hatten ihre Lampe. Das ist gleich so Explosion und Zeitungsartikel sehe ich schon da. BNN, Titelseite. 10 Leute mit Tonsplittern im Gesicht. Aber wir sind ja, der Arzt ist hier. Und die den Ölvorrat hatten, die waren verantwortungsvoll, die waren vorbereitet. Und die 5 Törichten hatten ihre Lampe, aber hatten kein Öl dabei. Sie waren sehr leichtsinnig. Sie waren unvorbereitet, obwohl das eigentlich jeder wusste, dass man Öl braucht. Und der Bräutigam ließ auf sich warten. Und alle schliefen ein. In der Zeit, als ich bei der Polizei war, hatte ich öfters Einsatzbereitschaft. Das bedeutet, dass ich nach Hause gekommen bin und ich hatte mein gesamtes Equipment mit dabei, meinen Funk und meine Schutzausrüstung und auch die Bewaffnung. Und ich bin ins Bett gegangen und ich wusste, dass ich jeden Moment alarmiert werden könnte. Einsatzbereitschaft. Und das kam hin und wieder vor. Und wenn ich dann abends ins Bett gegangen bin, dann habe ich geschaut, dass mein Funk geladen ist, dass Proviant gerichtet ist, dass meine Klamotten bereit liegen. Weil wenn ich wusste, wenn der Alarm kommt, dann muss ich ganz schnell sein. Da habe ich keine Zeit, zum Kleiderschrank zu gehen und das Licht anzumachen. Meine Frau würde sich bedanken und mir Klamotten rauszulegen oder noch ein Vesperbrot zu richten. Das musste schnell gehen. Und dann erinnere ich mich an eine Nacht. Ich lag im Bett, wir waren beide eingeschlafen. Und dann ertönt plötzlich der Alarm auf meinem Handy. Und ich schrecke auf, Ich bin sofort wach. Ich mache den Alarm aus, gehe aus dem Bett raus und ich war einfach sofort da, weil ich habe darauf gewartet, dass dieser Alarm kommt. Ich musste nicht überlegen, so, was wird das heute sein? Was ist denn jetzt? Habe ich schlecht geträumt? Sondern ich wusste, ich werde alarmiert. Los geht's. Rausgegangen, angezogen, Rucksack auf, los in den Einsatz. War mehrere Stunden in der Nacht unterwegs und ich komme nachts zurück, schleiche mich wieder ins Bett, decke mich zu und Ines greift so neben sich und sagt, oh Schatz, hab einen guten Einsatz. Bis dann. Ich war 4 Stunden weg, du hast es nicht gemerkt. Und das fand ich sehr interessant, da musste ich drüber nachdenken, weil wir haben beide den gleichen Alarm gehört. Der Unterschied war, Ines wusste, ist es normal, dass es da hinten rausbrennt, Peter, oder? Ja. Wir haben beide den gleichen Alarm gehört, aber Ines wusste, sie muss nicht in den Einsatz gehen. Also hat sie es nicht einmal mitbekommen. Und ich war innerlich alarmiert, bevor der Alarm überhaupt ertönte und war demnach sofort da einsatzbereit und vorbereitet. Freunde, das Problem ist nicht, dass wir schlafen. Die sind alle 10 eingeschlafen. Das Problem ist, dass wir nicht wachsam sind. Mach deinen Mittagsschlaf. Mach deine Sabbatruhe. Schlaf deine 7, 8, 9 Stunden in der Nacht. Aber sei wachsam. Weil wenn du weißt, dass der Alarm jeden Moment kommen kann, dann bist du vorbereitet. Dieser Fokus, ich kann alarmiert werden jederzeit, beeinflusst deinen Fokus und deine Vorbereitung. Und ich frage mich, wenn Jesus wiederkommt, bist du vorbereitet? Du wirst in diesem Moment keine Zeit mehr haben, alles in Ordnung zu bringen. Du kannst nicht anfangen zu packen. Du kannst nicht anfangen, Leute um Entschuldigung zu bitten. Du kannst nicht anfangen, alle möglichen Dinge zu richten. Sondern es gibt ein zu spät. Es gibt ein zu spät. Und deshalb ist die große Essenz dieses Gleichnisses und dieser ganzen Endzeitreden von Jesus, das, was er am Ende sagt, darum wacht. Darum wacht. Das ist eine Haltung. Ein Wissen, der Bräutigam kann jeden Moment nach Hause kommen und immer wieder diesen Grundton anzustimmen und sein Herz in den Gleichklang mit diesem Ton des Heiligen Geistes, mit diesem Lied zu bringen. Und ich habe mich gefragt, warum haben diese 5 Törichten kein Öl besorgt, obwohl sie es eigentlich wussten? Sie wissen um die Brenndauer dieser Lampe. Sie wissen um den Ablauf einer Hochzeit und des Hochzeitszugs. Aber sie haben kein Öl besorgt. Und genau deswegen nennt Jesus sie dumm, töricht. Und ich weiß nicht, was sie gemacht haben, aber sie müssen in ihren Augen Wichtigeres zu tun gehabt haben, als Öl zu besorgen. Vielleicht haben sie noch länger beim Friseur gebraucht, haben sie noch die Nägel gemacht, noch Nachrichten beantwortet, irgendwelche Stories posten müssen, irgendetwas anderes. Ey, aber was bringt dir die schönste Frisur? Roland. Was bringt dir die schönste Frisur, wenn du nicht auf die Party kannst? Was bringt dir eine schnelle Befriedigung deiner Wünsche, wenn Jesus dich am Ende nicht kennt? Was bringt dir ein großes Haus und eine tolle Karriere und ETFs noch und nöcher und ein großer Freundeskreis? Was bringt dir das, wenn die Tür irgendwann zu ist? Was bringt es dir, die Welt zu gewinnen, wenn du deine eigene Seele verlierst? Und diese Rede von Jesus ist so wichtig und so erschütternd. Er sagt es kurz vor seinem Tod. Und ich glaube, wenn wir diese Dringlichkeit verstanden haben, und ich glaube, wir haben nur einen Bruchteil davon verstanden, um was es eigentlich geht. Wenn wir diese Dringlichkeit und Wichtigkeit verstanden haben, die in diesem Gleichnis steckt, dann gibt es eine einzige Frage, die uns beschäftigt. Und zwar die, habe ich genug Öl? Habe ich genug Öl? Weil genau das ist es, was die Klugen von den Törichten unterscheidet. Nicht deine Follower-Anzahl oder deine Studienabschlüsse oder wie viele Bücher du gelesen hast oder welche besonderen Fähigkeiten du hast, sondern am Ende ist einfach die Frage, ist deine Lampe mit Öl voll? Hast du Öl dabei? Das ist das Einzige, was zählt. Und ich war die Woche so mit Gott im Gespräch und ich habe gefragt, Gott, was soll ich da sagen über dieses Öl? Wie soll ich das auslegen? Was genau bedeutet das? Gibt es da irgendetwas Besonderes zu entschlüsseln, was dieses Öl bedeutet? Wo bekommen wir dieses Öl her? Du sagst ja von den Händlern und es fällt ein Wort in mein Herz. Und ich glaube, das hilft uns, das etwas aufzuschließen. Ein Wort von Jesus aus Johannes 7. Da sagt Jesus, wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, aus seinem Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Ich habe drüber nachgedacht und alle 10 haben Lampen. Alle haben einen Anschein von äußerer Frömmigkeit. Bei allen sieht es ganz brauchbar aus. Bei jedem steht Christ irgendwie drauf. Ich denke mir, die gehen alle in den Gottesdienst. Die arbeiten alle mit. Die sind alle irgendwie so halbwegs am Start. Aber nur 5 haben Öl. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, wie die Schrift es gesagt hat. Wie glaubst du an Jesus? Wie dein Pastor sagt, wie deine Eltern es sagen, wie es YouTube sagt, wie du es gerne hättest. Das ist unsere Lieblingsvariante, uns den Jesus zusammenzubasteln, der einfach perfekt in unser Lebenskonzept passt. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt. Es geht um einen Glauben im Sinne der Schrift. Es geht um einen Glauben nicht im Sinne von Vermuten oder vages Hoffen, wie wir Glauben definieren. Ich glaube, wir werden dieses Jahr keine weiße Weihnachten haben. Ja, glaube ich auch nicht. Ja. Jakobus 2, Vers 19 heißt es, du glaubst, dass es nur einen einzigen Gott gibt? Schön und gut. Aber das glauben sogar die Dämonen und zittern vor Angst. Meinst du, du wirst einen Dämon im Himmel treffen? Aber sie glauben an Gott. Sie glauben an seine Existenz. Sie zittern vor ihm. Ein Glaube an die reine Existenz Gottes bringt dir nichts. Glaube im biblischen Sinne ist nicht eine Absicherung von vielen. Es ist kein vages Hoffen oder Vermuten. Sondern Glaube im biblischen Sinne bedeutet ein Überzeugtsein, ein völliges Vertrauen, ein alles auf Jesus setzen. Glaube im biblischen Sinne bedeutet, ich gebe mich selbst auf und gebe mich dir hin, Jesus. Wenn du vor dem Kreuz stehst und sagst, Jesus, ich glaube an dich. Ich glaube, dass du am Kreuz gestorben bist für meine Schuld. Ich bekenne, dass du auferstanden bist, dass du der Sohn Gottes bist und dass du wiederkommen wirst. Das ist nicht einfach nur ein Lippenbekenntnis, sondern es ist eigentlich ein Tausch. Mein Leben für deins. Meine Ungerechtigkeit für deine Gerechtigkeit. Meine Meinung für dein Wort. Meine Schande für deine Ehre. Meine Schuld für deine Heiligkeit. Meine Trauer für dein Freudenöl. Keine oberflächliche Religiosität, die gut aussieht, sondern ein Glaube, der durchhält, auch wenn der Bräutigam später kommt. Wer ausharrt bis ans Ende. Und da wären wir wieder bei Rolands Frisur. Es gibt auch falsche Momente für Witze. Glaube bedeutet nicht Selbstverwirklichung, sondern Selbstaufgabe. Und in dieser Selbstaufgabe gewinnst du alles. Weil du kannst von Gott mit seinem Öl nur gefüllt werden, wenn du dein Gefäß ihm zur Verfügung stellst. Ganz einfach. Wenn du selber festhältst und nicht bereit bist, loszulassen, dann kann da nichts hinein. Und wo kriegen wir dieses Öl her? Die fünf Törichten meinen, schlau zu sein und sagen, hey, gebt ihr uns doch von eurem Öl. Und die fünf Schlauen machen deutlich, das geht nicht, das würde dann nicht für uns beide reichen. Geht hin zu den Händlern und kauft euch. Sie machen deutlich, der Glaube an alle Teenager, der Glaube deiner Eltern bringt dir nichts. Der Glaube deines Partners rette dich nicht. Der Glaube von irgendeinem Theologen wird dich nicht retten. Kauf Öl für dich selbst. Und ich bin wieder zurück in Johannes 7, wo Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und ich habe gelesen, was davor steht. Wisst ihr, was davor steht? Am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach, wenn jemand dürste, der komme zu mir und trinke. Der komme zu mir und trinke. Das ist der einzige Ort, wo wir Öl für unsere Lampe herbekommen, ist bei Jesus selbst. Ist vor ihm auf die Knie zu gehen, uns ihm hinzugeben und sagen, Gott, nicht aus meiner Kraft, sondern ich brauche dich so sehr. Der Bräutigam, Freunde, ist noch nicht da. Es gibt ein zu spät, aber noch ist es nicht zu spät. Es ist noch Zeit, um Öl zu kaufen. Es wird dich was kosten. Es ist Zeit, um die Arme von Jesus zu laufen. Es ist Zeit, umzukehren, seine Prioritäten wieder neu zu ordnen. Es ist Zeit, sich erfüllen zu lassen von seinem Heiligen Geist. Und in dieser Zeit, in der wir gerade leben, bis Jesus wiederkommt, die Bibel macht deutlich, das ist die Zeit der Gnade. Dass Jesus jetzt noch nicht gekommen ist, hat nichts damit zu tun, dass im Himmel einen Stromausfall gab und sein Wecker nicht geklingelt hat oder irgendwelche Gründe auch sonst. Sondern die Bibel macht deutlich, es ist ein Ausdruck seiner Gnade, weil er Raum zur Buße gibt. Er gibt uns Raum zur Umkehr. Weil der Vater die Welt so sehr liebt. Ich stelle mir so vor, wie Jesus immer wieder, jetzt geht's jetzt los. Weil nur der Vater kennt übrigens den Zeitpunkt. Sagt die Schrift, du brauchst gar nicht drüber nachdenken, wann er wiederkommt. Nur der Vater weiß es. Fakt ist, es würde dich überraschen. Und ich denke mir so, wie Jesus so, geht's jetzt los? Und der Vater sagt, nein, noch nicht. Mir fehlen noch zu viele. Geht's jetzt los? Können wir jetzt, nein, noch nicht. Es ist ein noch nicht, dass wir sagen, ey, wir haben Raum. Raum zur Buße, Raum, diese Gnade Gottes in Anspruch zu nehmen. Raum, uns von ihm vergeben zu lassen. Raum, umzukehren. Und wenn dein Docht so am Erlöschen ist.
Wow.
Okay. Wenn dein Docht nicht so wie diese Lampe ist, sondern wie sie, das wäre cool, wenn sie jetzt genau jetzt so erlöschen würde. Wenn dein Docht am Erlöschen ist, weil du nicht so brennst wie Peters Öllämpchen, dann leben wir jetzt in einer Zeit, wo Jesus zu dir sagt, er ist derjenige, der das geknickte Rohr nicht abbrechen wird und der den glimmenden Docht nicht erlöschen wird. Jetzt ist die Zeit, wo du dich neu entfachen lassen kannst, wo du zu Jesus kommen kannst und ihn bitten kannst um dieses neue Öl. Und ich will noch einmal diese Dringlichkeit echt unterstreichen. Du weißt nicht, was morgen ist. Du weißt nicht, was morgen ist. Wir leben, als wären wir unsterblich und unbesiegbar. Sind wir nicht. Du hast nichts im Griff. Wir haben in den letzten 4 Wochen 2 junge Menschen in dieser Gemeinde verloren, die jetzt zu Hause sind und die schon auf diesem Hochzeitsfest sind. Mit 22 und 48. Sag mir nicht, dass du irgendwas im Griff hast. Niemand von uns weiß, ob es morgen vielleicht zu spät ist. Und deshalb ist der Ruf der Schrift so dringlich. Hebräer 3, wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Warte nicht auf morgen. Warte nicht auf morgen. Tu Buße heute. Leb ein Leben, das der Schrift entspricht. Beharre nicht auf deinem Recht, sondern vergib Menschen. Auch wenn du übervorteilt wurdest. Wen interessiert's? Bereite alles so vor, als würde Jesus morgen wiederkommen. Bring dein Haus in Ordnung. Bring deine Beziehungen in Ordnung. Bring deine Finanzen in Ordnung. Gib Dinge zurück, die dir nicht gehören. Vergib Menschen. Setz deine Prioritäten richtig. Wenn du merkst, es gibt Dinge, wo du zu viel Zeit verschwendest, dann lass diese Dinge. Sortiere dein Leben neu. Lebe nicht für dich selbst, sondern liebe Menschen und nicht nur deine Familie. Such Gott im Gebet, lies sein Wort täglich. Und wenn du meinst zu stehen, sehe zu, dass du nicht fällst. Die Bibel sagt auch, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Es geht mir damit nicht darum, irgendjemand Angst zu machen oder das Heil abzusprechen. Aber es geht mir darum, dass wir heute unseren Ölstand überprüfen. Und guck lieber einmal mehr in dein Ölgefäß als einmal zu wenig. Wenn du zu Jesus gehörst, wenn du sein Kind bist, dann sagt die Bibel, dass der Heilige Geist deinem Geist bezeugt, dass du ein Sohn, eine Tochter Gottes bist. Das ist eine Gewissheit, die wir haben dürfen. Gott hält dich. Und wenn du diese Gewissheit nicht hast, dann glaube ich, dass du sie heute bekommen kannst. Wenn du nicht weißt, wenn Jesus wiederkommt, was wird mir passieren? Bin ich Teil dieses Hochzeitsfestes? Oder werde ich vor der Tür abgewiesen? Jetzt ist die Zeit der Gnade. Ich möchte uns einladen, dass wir zusammen aufstehen. Ich will einfach uns bitten, dass wir die Augen gemeinsam schließen. Nimm dir doch einen Moment, wo du einfach mit Gott redest. Wo du ihm dein Herz ausschüttest. Wo du ihm vielleicht deine Lampe hinhältst. Und ihn fragst, Gott, ist da genug Öl drin? Und ich will mich zuerst an euch wenden, die ihr Jesus noch nicht kennt, wo du sagst, eigentlich habe ich keine lebendige Beziehung zu Gott. Ich habe keine Ahnung, was mit mir passieren wird, wenn Jesus wiederkommt. Ich möchte dich daran erinnern, du bist geschaffen, um in Beziehung mit diesem wunderbaren, liebevollen Gott zu leben. Das ist deine Bestimmung. Und die Bibel macht deutlich, dass unsere Schuld wie eine Mauer zwischen Gott und uns steht. Und das ist der Grund, warum Gott in seinem Sohn Jesus auf diese Welt gekommen ist. Weil er dich liebt und weil er diese Schuld, diese Wand niederreißen wollte. Und durch seinen Tod am Kreuz hat er die Dinge, die uns von ihm trennen, Schuld und Schande auf sich genommen. Er hat deinen Platz eingenommen. Er ist auferstanden am dritten Tag. Und du darfst dieses Geschenk, diese Gnade, die du nicht verdient hast, keiner von uns hat sie verdient, die darfst du im Glauben annehmen. Und das ist gar nicht kompliziert. Das ist der Schrei eines Herzens, der sagt, Jesus, bitte rette mich, ich kann es nicht selbst. Ich verlasse mich nicht auf meine Fähigkeiten oder mein Intellekt, sondern ich will mich auf dich verlassen. Bitte rette mich. Und wenn du das möchtest, ich möchte dich einladen, einfach deine Hand kurz zu heben und wir beten zusammen. Einfach als Zeichen dafür. Danke für die ersten Mutigen. Du sagst, ich will heute eine Beziehung mit Jesus. Yes, danke euch. Und wenn du vielleicht noch nicht so oft gebetet hast, ich helfe dir, aber es kommt nicht auf dieses Gebet drauf an, sondern dein Herz, was in Aufrichtigkeit nach Gott schreit. Ich bete und du darfst einfach ganz ruhig am Platz mitbeten. Jesus, ich komme jetzt vor dich und ich halte dir mein Herz hin. Ich will zu dir gehören. Ich will bei dir sein. Und ich glaube, dass du am Kreuz gestorben bist für meine Schuld. Ich glaube, dass du auferstanden bist. Und dass du wiederkommst. Und ich gebe dir mein Leben. Bitte vergib mir. Bitte hilf mir, es zu ordnen. Ich will von heute an mit dir leben. Amen. Ein verhaltenes Klatschen in diesem Raum, aber der Grund ist der. Die Bibel sagt, dass der Himmel sich freut und jubelt, wenn ein Sünder umkehrt. Und was wir hier auf der Erde als jämmerliche Party erleben, du glaubst gar nicht, was wir im Himmel erleben werden. Da wird richtig gefeiert. Ich möchte dich einladen, wenn du dieses Gebet im Stillen mitgebetet hast, einfach nach dem Gottesdienst oder jetzt auch direkt zu unserem Gebetsteam zu kommen, dich segnen zu lassen. Wir wollen dich beschenken. Wenn du keine Bibel hast, dann kriegst du eine. Du bekommst einen Ich folge Jesus Reiseführer. Und vor allem wollen wir dich begleiten, weil wir glauben von ganzem Herzen, dass wir Jesus nicht alleine folgen, sondern als Familie, gemeinsam. Deswegen nimm dieses Angebot sehr, sehr gerne an. Ey, und wie ihr seht, ist diese Lampe. So ist es. Diejenigen, die am hellsten brennen, brennen manchmal auch aus. Egal wie hell du brennst, wenn du keinen Nachschub an Öl hast, dann ist irgendwann Schicht im Schacht. Und deswegen möchte ich uns einladen, liebe Gemeinde, dass wir in diesem Grundton, den Jesus setzt, dieses darum wacht, kauft euch Öl, dass wir da einsteigen. Ich möchte dich einladen, dass du deine Lampe Jesus ganz neu bereithältst, dich ganz neu von ihm erfüllen lässt, dich ganz neu ihm hingibst. Und das ist immer ein Loslassen. Du kannst dich nicht verlassen auf deine guten Werke, dein Intellekt, was du bisher alles erreicht hast. Das interessiert keinen Mensch. Das interessiert keinen Mensch. Seine Lampe hinzugeben und zu sagen, Jesus, bitte füll du sie, ist ein Akt der Demut. Und die Bibel sagt, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, dass er euch erhöhe zu seiner Zeit. Den Hochmütigen bringt Gott zu Fall. Wenn du heute hier bist und sagst, who cares, mein Ölstand fließt immer über, ich brauche niemanden, der danach bessert. Den Hochmütigen bringt Gott zu Fall. Guten Flug. Aber die Schrift sagt auch, dem Demütigen schenkt Gott Gnade. Wo sind die Hungrigen? Wo sind die, die sagen, Gott, hier bin ich und ich kann es nicht selbst. Ich will dein Öl. Erfülle mich neu. Wenn du dich so vor Gott demütigst, dann schenkt er dir Gnade. Und daran ist alles gelegen. Ich lese uns noch einen Bibeltext zum Ende vor. Sorry, dass ich euch so lange stehen lasse, aber jetzt ziehen wir durch. 1. Thessalonicher 5. Vers 6. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir den Tag angehören, wollen nüchtern sein. Angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen, und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet um ihres Werkes willen. Lebt im Frieden miteinander. Wir ermahnen euch aber, Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröste die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Seht darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergelt, sondern trachtet alle Zeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Betet ohne Unterlass. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist dämpft nicht, die Weissagung verachtet nicht. Prüft alles, das Gute behaltet. Haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen. Der Geist, die Seele und der Leib möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus.